Alexa, spiel den Podcast Ich gleich.
Ich gleich.
Hallo und grüß euch bei Ich gleich. Wir hucken halt beim David in der Wohnung und es ist für mich eine recht brutale Sache, weil gestern haben wir genau an dem Tisch, wo wir jetzt sitzen, einen Spieleabend veranstaltet und ich habe so krass verloren. So deswegen an das muss ich mich jetzt erinnern. Gleichzeitig schon Spaß da alles, Weihnachtsbaum ist da, Bier ist da. Christkind
ist brav gewesen, Marc.
Christkind ist brav gewesen, bei dir auch?
Ja, bei mir auch. Ich habe ein Bier gebracht aus, wo ist das her? Export Hell Wochingerbräu. Mir gehört in meinem Leben, aber schmeckt ganz gut,
oder? Ganz ein braves, das ist ein gewiss, dass wir halt Podcast aufnehmen vielleicht. Na, und was auch toll ist, dass ich gegenüber von mir sehe, wie viel die Söhne von David in einem Jahr gewachsen sind. Das ist eigentlich ein cooles, atmosphärisches Highlight.
Ja, das kennt man, glaube ich, mit dem Bleistift an die Wand alle gekrakelt, wie schnell die Kinder wachsen, die jetzt nur nicht schlafen. Übrigens, das heißt, wenn du hin und wieder mal einer ins Bild, in Ton rennt, nachher bitte um Nachsicht. Aber wir sind eben in einem privaten Setting und die schauen gerade Filme und wenn der Vergleich fertig ist, nachher werden die da rausstarten. Aber lassen wir jetzt nicht
durch. Du, David, etwas vermisst, hast du einen Alexa da?
Nein, mein Papi hat gerade eine Geschenk gekriegt, zu Weihnachten.
Zu Weihnachten, scheiß Christkind. Ja. Ist eh gut, weil wir haben nicht die Alexa da, aber wir haben dafür die Barbara Planck da. Hallo Barbara, grüß dich.
Ja, hallo, grüß dich, hallo.
Fein, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, die Barbara Planck ist assoziierte Professorin an der University of Copenhagen und du beschäftigst dich vor allem mit NLP, Natural Language Processing. Und meine erste Frage, wie können wir uns jetzt im Moment sicher sein, dass wir uns wirklich mit dir unterhalten und nicht mit einer künstlichen Intelligenz?
Also erst einmal danke, dass es mich da einladet. Bin sehr geehrt, da mit teilzunehmen. Ich glaube, wenn ich eine Antwort auf die Alexa sage, glaube ich hoffentlich schon eine Antwort genommen, dass keine Alexa da mit denke jetzt redet, sondern die Barbara aus Kopenhagen und ich sichere mal ein Signal von den vielen, dass da kein AI dahinter steckt.
Kann er dann AI schon Südtiroler Dialekt reden?
Na leider, noch gar nicht. Der Südtiroler Dialekt ist extrem du hast so wenig Forschung in die Richtung generell in Dialekte. Das nimmt langsam ein bisschen, ja, aber noch lange nicht in Südtiroler. Vielleicht irgendwann mal war mein Ziel auch mal ein bisschen am Südtiroler Dialekt zu forschen.
Okay, also du sagst, Dialekt geht noch lange nicht, aber ich habe gemerkt, bei meinem Papi, der jetzt eben es von einer großen Versandfirma das Ding gekriegt hat, eben die Alexa.
Boah, jetzt wollte ich gut.
Jetzt wollte ich gut die Werbung verstecken, aber ist mir nicht so gelungen. Das hat es mit dem Deutschen nicht ganz gut funktioniert. Also beziehungsweise irgendwann schaltet die Maschine einfach aus, weil sie glaube ich nicht weiß, was jetzt mit meinen Informationen anfangen soll. Und wenn wir richtig informiert sind, beschäftigst du dich mit dem auf dem Gebiet, ist das wirklich so schwierig, die Computer in seine Sprache beizubringen?
Ja, also wie man sieht, wenn man irgendwann mal probiert mit Alexa oder die anderen Systemen zu interagieren, dann sieht man gleich, wie wenig sie eigentlich kennen. Es sind kleine, wie wird das Wetter oder wie komme ich da am besten hin oder wo ist das nächste Restaurant. So kleine Fragen funktioniert relativ gut, aber wenn man da wirklich jetzt probiert, einen Dialog zu führen, dann funktioniert das noch lange nicht. Und es ist extrem schwierig, weil Sprache einfach eine einzigartige menschliche Eigenschaft ist, die wir einen Computer probieren beizubringen und wir kriegen in den letzten Jahren durch die neuen Technologien, die es gibt. Aber es ist einfach extrem schwierig, weil Sprache sich ja laufend verändert. Es bleibt nie gleich. Aber auch wenn man sagt, okay, jetzt fange ich mal klein an und jetzt probiere ich mal so einen Digital Assistant aufzustellen, der eine Reihe von Kommandos versteht, dann ist sogar in dem kleinen Bereich schon extrem schwierig, alle Bereiche abzudecken, weil einfach in der Sprache ist ambig, mehrdeutig und Mehrdeutigkeit ist einfach eine von den großen Herausforderungen in unserem Feld.
Und fehleranfällig, oder?
Also, und fehleranfällig vor allem, ja, genau, weil es einfach in vielen Orten falsch gehen kann. Es kann falsch gehen schon von der Spracherkennung, was der erste Schritt ist, was so ein Assistent machen muss. Der transkribiert das ja noch in Text. Und dann, wenn mal der Text ist und der Text wirklich verstanden worden ist, dann ist ja erst die Herausforderung, das zu verstehen. Also Natural Language Understanding kommt dann in seinem Moment und selbst der Bereich, wo ich mich eigentlich darum kümmere, nicht in der Sprache, in der Signalverarbeitung selber, sondern mehr im Textverstehen-Bereich. Und da geht es um Play Madonna und dann muss er verstehen, okay, jetzt geht es um einen Song spielen, aber dann geht es auch um Madonna. Und Madonna in der Musik ist nicht irgendein Fluchwort zum Beispiel, sondern eben die Madonna, nicht auch Artist, in der Sicht Artistin.
Mhm. Aber, Entschuldige, wie kann man sich das vorstellen? Wie gehst du da vor? Oder wie macht man das? Ist das einfach eine riesen Datenbank? Oder einfach sozusagen wird das alles. Wie schaust du, dass der Assistent möglichst schnell lernt?
Also, was wir vor allem brauchen in unserem Feld oder in jedem Feld, wo es einfach darum geht, intelligente Maschinen zu bauen. Im Endeffekt brauchen wir Machine Learning. Und Machine Learning, was wir dann brauchen, sind Daten, die annotiert sind, Daten, die ich sage, okay, das ist der Satz und das heißt der Satz. Also das stellt der Satz jetzt dar. Oder das ist der Satz in der Sprache und das ist die Übersetzung. Und erst wenn wir die Daten haben, die im Endeffekt das, was in Input, im Satz und in Output, entweder die andere Sprache oder die Key Elements, was er im Alexa-Satz dann noch kennt, da hat, erst dann können wir überhaupt drum gehen, um da Systeme zu bauen. Und das ist eigentlich das, was einen großen Fortschritt gebracht hat, seit dem Ende von den 80er, gibt es schon Machine Learning in unserem Bereich. Weil früher ist das alles mit Regeln gecodet worden, programmiert geworden im Endeffekt.
Aber okay, das haben wir schon bei einem wichtigen Begriff. Ich meine, maschinelles Lernen, nicht? Ist das wahrscheinlich dein täglich Brot. Wie kann man sich sowas vorstellen, maschinelles Lernen? Also man bringt der Maschine was bei, im Prinzip wie ein Kleinkind, nicht? Und durch, weiß jetzt nicht, Belohnsysteme oder wie auch immer, merkt sich dann die Maschine den Weg des Erfolges und wendet das dann auf andere Beispiele an. Oder wie funktioniert das im Wesentlichen, das Maschinelle? Weil da gibt es ja dann nur besonders das Deep Learning. Hey, ist noch wieder was anderes, oder? Oder hängt das mit zusammen? Ist das Gleiche?
Das hängt zusammen. Das hängt ganz stark zusammen. Also im Endeffekt ist Deep Learning ein Subset von Machine Learning oder ein gewisser Bereich von maschinellem Lernen. Okay. Der jetzt in den letzten Jahren vor allem sehr viel Zuschwung gekriegt hat, der was eigentlich ganze Felder revolutioniert hat. Der was teilweise ja dazu gebracht hat, dass wir jetzt die Systeme da noch so schnell jetzt in unserer Umgebung verenden. Ah, seid ihr es noch da?
Ja.
Okay, weil mein Englisch
ich lasse so schnell nicht los, weißt
du? Nein, aber wie funktioniert das? Es ist eigentlich, der Umfang war überhaupt nicht maschinelles Lernen, sondern einfach, da war ein Linguist und der hat zum Beispiel seine Grammatik geschrieben und mit der Grammatik hat er probiert, Maschine lernen, Sprache beizubringen. Aber wenn man die Grammatik hat, dann ist das ja kodiert, das sind Regeln, die müssen fix sein und das funktioniert nur zum Gewissen nur in Input. Das funktioniert dann nicht so gut auf neue, weil es vielleicht die Regeln nicht hat, das deckt es nicht ab. Und deswegen ist man statt die Regeln zu schreiben, so praktisch kann man sich vorstellen, war auch schon ein Algorithmus, statt den Algorithmus zu schreiben, hat man dann gesagt, okay, der Algorithmus macht mir vom Input, bringt man mir auf den Output, jetzt gib ihn, statt den Algorithmus zu schreiben, in Input und in Output und lass den Algorithmus daraus lernen. Und so ist eigentlich die Idee vom maschinellen Lernen. Ich habe Input-Output-Paare und lass den Algorithmus drüber laufen und sage, okay, lernen wir jetzt Gewichte, wie viel du glaubst, dass zum Beispiel ein gewisses Feature wichtig ist, damit du das dann den Output dann wieder generierst. Und wie du vorhin gesagt hast, mit so einer Art Belohnungssystem probiert man halt das mit vielen Beispielen ins System beizubringen. Es ist ein ganz wichtiges System, lernt nicht die Beispiele zu memorizen, sich das zu merken, direkt, sondern es braucht eben eine gewisse Abstraktion, es braucht, um den Satz zum Beispiel in kleinere Stückchen zu setzen, um den dann in die kleineren Stückchen zu verstehen und das dann wieder zusammenzusetzen. Man kann ja nicht gleich einen Satz per se geben. Oder wie zum Beispiel ein Bild. Man kann ja nicht gleich das Bild als Ganzes geben oder er schaut dann die Pixel und im Bild. Und von dem Pixel oder von Subsatz auf Pixel lernt er dann. Und so ist es meistens in der Sprache ja, dass man halt entweder Wörter oder Subwörter, also kleinere Zahlen von den Wörtern gibt und das dann Features sein, die, auf denen man dann sich basiert und probiert, das System zu lernen.
Ja, ist dann der Erfolg von so einem maschinellen Lernen natürlich dann abhängig von den Daten, die ich ihm dann zuerst mal füttern, nicht? Das heißt, wenn ich jetzt Gender Bias habe oder so, nicht? Dann übertragt sich das automatisch aber danach zwangsläufig aufs maschinelle Lernen. Oder sind die Maschinen dann gescheit genug, das dann zu erkennen werden sie es nicht, wahrscheinlich. Oder wie soll ich sagen, nicht? Das heißt, wenn du sagst, wir geben ihm einen Input und einen Output, ja. Ich muss irgendwo schon vorher haben, nicht? Ich muss irgendwo ja eine Datenmenge haben, die ich füttern kann. Wo kommt denn der her?
Genau, das ist eine ausgezeichnete Frage, weil das ist die Basis, was wir brauchen. Und genau von den Datenmengen, von den Trainingsdaten nennen wir die dann, wenn sie jetzt Input-Output-Pairs sein, was man dem dann gibt, das lernt er. Und wenn da jetzt ein Bias drin ist, dann lernt er das. Und wie ein Gender-Bias, das da verschiedene, zum Beispiel wenn man über Berufe dann das System fragt, dass er dann sagt, okay, der Doktor ist männlich und die Krankenschwester ist weiblich, sind die Biases sein dann in die Daten kodiert, weil es einfach häufiger vorkommt. Und da ist jetzt gerade in den letzten Jahren ganz viel, oder das wird viel bewusster jetzt, weil die Systeme ja auch angewendet werden und man sieht dann die Biases und es gibt da ganze Forschungseinheiten, die sich mit nicht gleich Gender Bias, aber generell mit Diskrimination von AI-Algorithmen beschäftigen und probieren, das wieder abzuschwächen oder gegen Algorithmen zu bauen, damit man den Bias in die Daten wieder bändigen kann eigentlich.
Das heißt, wir züchten jetzt sexistische Maschinen heran sozusagen.
Genau, oder eben, ich wollte fragen, kann so eine Maschine sozusagen dann so etwas selber verlernen, sozusagen, dass eben durch die Anwendung der Nutzer sich etwas verändert?
Ja, kann genauso passieren.
Aber
zum Beispiel ist Flatops gehört, vor ein paar Jahren hat Microsoft einen Twitter-Bot gelauncht, der praktisch da war, mit den Usern zu interagieren. Und die User haben mit denen interagiert und das ist ein Chatbot, der lernt dann von den Dialogen. Und die User haben halt probiert, dann schlechte Wörter zu benutzen und das hat er dann gelernt. Es hängt davon ab, wie das System aufgesetzt ist, ob es dann User-Feedback wieder zurückspielt. Aber ja, meistens wird probiert, was wieder zu lernen vom User und das kann dann wieder, wenn es fürs Negative benutzt wird, kann das vielleicht eventuell eine negative Begleiterscheinung haben.
Ist ja mal etwas gewesen, es hat jetzt nichts mit der Sprache, glaube ich, zu tun, eben so was Ähnliches mit der, war nicht von Google, so ein Fail, wo praktisch in der Bilderkennungssoftware schwarze Menschen als Gorillas klassifiziert wurden.
Ganz genau, ja.
Ah, eben, also, okay.
Das ist genau so ein typisches Beispiel, wo schwarze Menschen als Gorillas erkannt werden in Image Recognition oder wie schwarze Menschen gar nicht erkannt werden beim Seifenspender, wenn man runtergeht, zum Beispiel. Da gibt es ganz viele Beispiele. Oder Amazon hat mal einen Algorithmus entwickelt, wo sie über CVs, also Curriculums, gescannt ist und hat dann Frauen benachteiligt.
Ehrlich? Also? Ist klasse.
Ja, oder das haben sie dann gar nicht released. Also das haben sie dann frühzeitig noch gesehen und deswegen haben sie es dann noch nicht angewandt.
Ich wollte mal fragen, was heißt denn das für Teams, die an dem arbeiten? Ich denke mal, es sind Informatiker, Informatikerinnen, Sprachwissenschaftlerinnen, Sprachwissenschaftler hauptsächlich, oder? Die da zusammenarbeiten. Seid es eigentlich auch tagtäglich vielleicht Kontakt mit, mit der Philosophie, die da so ein bisschen das Ethische auch mitdenkt oder Juristen, die da auch tagtäglich mitarbeiten? Wie kann man sich das vorstellen?
Nein, leider nicht tagtäglich. Das war super. wenn man wirklich in einem großen, riesen Team war oder viele Projekte, was wirklich interdisziplinär sein, bin ich es, insofern ist effektiv interdisziplinär. Bei uns kann man wirklich, ich bin Informatikerin, da gibt meine Kollegin Sprachwissenschaftlerin, mein PhD ist auch da Linguistic Background, aber es hängt brutal vom Projekt an und es gibt schon viele, es gibt zum Glück alle weil mehr interdisziplinäre Projekte, auch im Bereich Jura oder im Bereich mit Psychologen, wo man probiert oder im Healthcare probiert NLP umzuwenden, weil einfach die Umwendungsfälle, viel, es gäbe brutal viele interessante Sachen, was man tun kann. Aber jetzt, wie zum Beispiel mit die Frage der ethischen NLP, ist auch eine Frage, was insofern sich seit 2016 ist das so ein bisschen umgesprochen oder halt in den Mittelpunkt gerückt worden und seitdem haben wir auch Workshops bei unseren Hauptkonferenzen, die sich auch beschäftigen mit solchen Fragen wie der Ethik in der natürlichen Sprachverarbeitung. Aus Grund von den ganzen Bias-Geschichten, die wir vorhin angesprochen haben, dass unsere Repräsentation, die wir für die Daten lernen, einfach biased sein auf gewisse Geschlechter oder gewisse Minderheiten. Oder einfach, es gibt auch ganz teilweise interessant ist auch, wenn, so prinzipiell in der Forschung dreht sich ja viel auf Twitter. Man kann ganz viele Diskussionen auch über Twitter verfolgen von Leuten in so einem Bereich. Und es gab damals jetzt in einer von unseren letzten Konferenzen hat es ein Paper gegeben, wo sie probiert haben, in Output, in Ausgang von einem, was war's, Gerichtsverfahren, wo es wirklich um Todesstrafe geht, von die Gerichtsakten vorherzusagen.
Ja.
Und dann sind wirklich Fragen auch gekommen, oh, soll man das überhaupt tun? Und da war wirklich Leute, die was, also wo wirklich Leute sein, was sagen, na, das gewisse Anwendungen soll man gar nicht erst anschauen als Forscher. Aber dann ist es eben schwierig, weil wenn man sie dann andere Firmen zum Beispiel können dann wieder lassen, was sie wollen, machen, was sie wollen. Aber es ist halt wichtig, dass wir in den Dialog zeigen und dass das bewusst ist, was das welche Konsequenzen hat. Das hat damals auch ein Kollege von mir ein Paper geschrieben mit einer Ethikerin, die war im biologischen Gebiet arbeitet und da gibt es ja die ethische Kommission, gibt es ja schon seit Jahrzehnten. Und in unserem Bereich oder in der AI generell gibt es ja ethische Kommissionen seit ein paar Jahren, wenn überhaupt. Und das ist schon viel nachholbarer, vor allem zum Glück hat man damit angefangen, darüber nachzudenken und eben es auch weiterzugeben in die Studenten zum Beispiel. Jetzt in unserem Unterricht, da bauen wir die Sachen auch wieder ein, um ihnen ein Bewusstsein zu schaffen. Ja, es kennt gut stehen, aber es kennt auch theoretisch schlechte Sachen machen oder halt Menschen im Endeffekt auch benachteiligen, wenn es was macht, was ethische Konsequenzen oder ethisch fraglich ist.
Und was sagst du zum Beispiel zu den Theorien? Eben so, wir wissen ja, viele sind da total kritisch. Musk, der sagt, nein, künstliche Intelligenz muss man vorsichtig sein und so weiter und so fort. Glaubst du wirklich, dass irgendwann sozusagen eine künstliche Intelligenz geschaffen wird, die man immer kontrollieren kann und die wirklich sozusagen dann die Menschheit da auslöscht? Löschen kann oder nicht, oder ja, ist das wirklich so ein sensibles Feld oder sagen wir da einfach, ist das noch weit weg?
Ja, das ist wie Ex Machina oder Terminator, nicht?
Sie genau.
Da sind wir noch weit weg. Oh je. Ich glaube, ich bezweifle es auch wirklich, dass wir wirklich irgendwann mal Terminator so haben oder Ex Machina so um dem ins Auslöschen weiß. Wir brauchen Daten, wir brauchen die Algorithmen und es gibt ganz wenig Self-Learning in der Hinsicht. Es ist im Endeffekt allem getrieben von den Input-Output-Pairs, die wir haben. Live an Input allein ist ganz, 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 ganz schwierig und momentan sind die Algorithmen einfach nicht gut genug.
Aber ist nicht, entschuldige, weil letztlich noch wieder der, wie hat er gerade, AlphaGo, der beim Spiel Methoden gefunden hat, die praktisch noch nie ein Mensch zuvor leider gedacht haben, die das sich dann zum Schluss als super herausgestellt haben. Das heißt, irgendwo eben das, was ich mich dann gefragt habe, als Laie, können sich Maschinen dann tatsächlich dahingehend entwickeln, dass sie gescheiter werden, zumindest in spezifischen Bereichen wie mir, nicht? Also irgendwo ist das schon, man, keine Ahnung, wenn ich jetzt eine künstliche Intelligenz drüber laufen lasse, wie können wir die Welt retten, jetzt leider zu sagen, und der kommt jetzt drauf, ja, die Welt kannst du retten, indem wir jetzt alle Menschen ausrotten, nicht? No. Na, ist jetzt zwar nicht, ja, nein, wo, ich weiß auch nicht. Wie ist denn
der? Du brauchst halt noch einen Mensch, der einen Knopf drückt.
Ja, schon. Aber wie lange? Ist es, ja. Ja. Nein, ich weiß, nein, keine Ahnung.
Nein, also, das Beispiel mit AlphaGo ist ein gutes Beispiel, weil das zeigt auch zum Beispiel einen Unterschied zwischen künstlicher Intelligenz in einem ganz bestimmten Bereich und künstliche Intelligenz allgemein. Mhm. Und da ist ein Riesenunterschied, weil AlphaGo ist ein schwieriges Spiel. Es hat extrem viele, der Search Space ist extrem groß. Da gibt es so viele verschiedene Möglichkeiten. Deswegen ist es ja so schwierig, vor allem für einen Mensch im Vergleich zu Schach. Und dann ist es ja interessant zu sehen, was die Maschine macht und dass er neue Pfade entdeckt, was der Mensch noch nicht gedacht hat. Das ist ja eigentlich das Interessante von dem Zwischenspiel zwischen Mensch und Maschine. Und ich glaube, da kann man von lernen, dass manchmal Lösungsansätze gezeigt werden, die man vielleicht nicht gesehen hat. Aber das ist jetzt ein ganz kleiner Bereich von der Informatik, wo es wirklich genaue Regeln gibt. Das ist eine kleine Welt im Endeffekt. Und da ist zu gewisser der Vergleich mit der Sprache interessant, weil Sprache, man denkt, ist auch so ein bestimmter Bereich der Intelligenz. Aber Sprache hat so einen Search Space, der ist so riesig und der ändert sich laufend. Wir können das nicht mit Regeln umschreiben. Wir hätten nie genau Regeln dafür. Das ist eigentlich infinit. Wir können neue Sätze machen, neue Wörter.
Aber heißt das aber eigentlich, dass zum Beispiel so, ist es schon mal passiert, dass so ein Code oder so eine künstliche Intelligenz, was man sieht, dass sie mal eine Sprache erfunden haben?
Ja, es gibt sogar Con-Languages. Es gibt, man kann ein Computerprogramm schreiben, um eine Sprache zu erfinden. Ja, es gibt sogar einen Forschungsbereich, der heißt Constructed Languages, also Conlangs. Da gibt es ja das ganz bekannte Buch vom Autor der Sprache, der in Game of Thrones, ich weiß jetzt gar nicht, wie der heißt, leider. Und die forschen, die nehmen praktisch Prinzipien von der Sprache, um dann neue Sprachen zu lernen. Da gibt es sogar einen Kurs, das habe ich kürzlich mal gesehen, von einem Professor in den USA, der bietet eben den Kurs an, über neue Sprachen zu generieren. Und der hat seinen Studenten dann auch glatt, neue Sprachen zu generieren. Und es sind ganz lustige Sachen da rausgekommen. Ich kann mir jetzt leider ein Beispiel erinnern, aber kein Beispiel Beispiele schicken.
Aber ist das dann eine Grundlagenforschung, einfach zu schauen, wie das prinzipiell funktioniert, oder hat das dann irgendwann, jetzt sage ich es ganz homo economicus mäßig, einen Mehrwert? Also kann man das dann irgendwo einsetzen, den neuen Spruch? Ist das dann, was weiß ich, für Verschlüsselungen oder? Ja.
Ja, genau, Esperanto ist ein anderes Beispiel. Neue Sprache, Verschlüsselung ist wieder ganz ein anderer
Bereich. Okay, hat mit dir nichts zu tun.
Das ist mehr, ist eigentlich ein Anwendungsfall von der Linguistik. Sprachforschung generell.
Mhm, okay.
Und der ist im Umfang auch nicht so wirklich als eigener Bereich anerkannt worden. Das hat sich ja auch so laufend irgendwie entwickelt. Aber ein Anwendungsbereich ist einfach die Filmindustrie zum Beispiel, die davon profitiert, dass da Sprachen benutzt werden, die menschlich klingen. Oder das könnte jetzt eine Sprache sein. Und nicht gleich irgendein bla bla bla. Das hat in Filmen zum Beispiel wirklich einen Mehrwert, ja.
Weil du gesagt hast, eben im Grunde ist ein unendlicher, also ist nie, dass man zu einem Ende kommt, was Sprache angeht. Das wollte ich fragen, weil ich noch mal irgendwo gelesen, dass im Internet 90% von Content lai Englisch ist. Jetzt denke ich mal, wird das in deinem Bereich auch so sein, dass im Grunde die Lingua Franca Englisch ist und dass wahrscheinlich viele, viele Sprachen überhaupt nicht relevant sein und vielleicht sogar ja, verloren gehen.
Absolut. Und das ist absolut richtig. Also im Internet sind 90% ist 90% Englisch und die anderen 10% werden oft vernachlässigt. Es gibt schon ein paar Erstgesprochene, wie eben Chinesisch oder Japanisch, Indonesisch, die sind groß auf Twitter zum Beispiel vertreten. Aber auch in unserem Forschungsbereich effektiv hat es ja, wieder ein Bias gegeben auf Englisch. Also die Sprache, viele Sachen sind einfach live für Englisch entwickelt worden. Es gibt momentan Alben nur in gleichen Support für Englisch, wenn man jetzt probiert, und für die Digital Assistance auf Englisch zu benutzen, funktioniert das einfach besser. Die können dann mal teilweise ja zurückgehen und den Dialog längere History mitnehmen. Also man kann zurückgehen und wieder weiter fragen, was man in kleineren Sprachen nicht so gut kann momentan.
Gibt es da zum Beispiel, ob es da User-Daten, dass gewisse Leute eigentlich nicht Englisch Native Speaker sind, nachher die Dienstprogramme und so weiter auf Englisch verwenden? Eben, dass da sozusagen schon ein Umswitchen bei den User stattfindet, dass man sagt, okay, auf Englisch funktioniert es, deswegen rede ich Englisch, zum Beispiel mit Alexa.
Ja, ist eine gute Frage. Das müsste man dann die Leute, was das effektiv vermarkten, fragen. Aber sie probieren es dann schon eigentlich für den Markt lokal umzustellen. Wie zum Beispiel in Dänemark haben sie jetzt im Herbst das dänische Google gelauncht und davor hat es Google Home gar nicht gegeben.
Ja, ich glaube, das ist spannend und da darf ich jetzt mit der Frage anschließen, die wir von einem Hörer von Ihnen gekriegt haben.
Hallo Wolfi.
er hat nämlich gefragt, ob es zum Beispiel bereits möglich ist, nicht nur einen Satz, sondern zum Beispiel die Stimme eines Sprechers oder einer Sprecherin in eine andere Sprache zu übersetzen.
Also praktisch
die Stimme,
nicht den Inhalt, sondern
so nicht den Inhalt, sondern eben das Gesprochene.
Ja, genau. Da gibt es ja zum Beispiel eben die Speech Synthesis oder Style Transfer, wo man probiert, in Style, nicht nur Content, sondern nicht nur Inhalt, sondern einen Style vom Text oder vom Sprecher zu transferieren. Und das, wenn man Beispiele hat von der Person, dann kann man theoretisch die Sprache, also wie die Person redet, lernen und das auf andere Beispiele umwenden. Wie zum Beispiel ein Picasso-Gemälde, Styles, ein Foto so umgewendet werden kann, ist schon ein ähnliches Beispiel, wo es gemacht worden ist.
Okay.
Das nennt man dann Style Transfer, ja, das gibt's.
Okay, und das gibt's schon und das ist das auch schon in Einsatz in irgendeinem Produkt, das wir kennen?
Also Google arbeitet ja gerade an Direct Speech-to-Speech Processing. Dort sieht man zum Beispiel auch Beispiele. Ich weiß jetzt nicht, ob es ganz ehrlich
ist. Nein, wahrscheinlich. Das war ja jetzt Interesse halber. wir wissen ab jetzt, wissen wir ganz offiziell, dass du keine künstliche Intelligenz bist. Weil bis jetzt war es. Jetzt haben wir die gehabt.
Zu gut, gell? Okay.
zu gut, das war nicht zu glauben bis jetzt. Nein, Scherz beiseite. Ja, eine andere Frage war, ob es zum Beispiel möglich ist, dass die Kommunikation zwischen Sprechern verschiedener Sprachen, ob es überhaupt noch notwendig ist, dass man eine Sprache lernt oder dass es einfach wirklich maschinelle simultane Übersetzung gibt. Also sozusagen, ich verreise in ein Land und statt dass ich die Sprache dort rede, kann ich direkt simultan, gibt es eine simultane Übersetzung.
Das war sozusagen ein Babelfisch im Ohr zu hoffen.
Genau.
Das ist noch ein bisschen weit weg. Das ist eben, wenn man das Paper von der Google jetzt schauen, das ist heuer rausgekommen, 2019. Es ist im Sprachbereich, aber wenn man so ins Detail schaut, dann sieht man schon, das skaliert nicht so schnell auf andere Sprachen. Das ist jetzt zwischen Englisch und Spanisch. Warum sie es gemacht? Aber sie brauchen zum Beispiel viele Datensätze für das. Zum Beispiel 1 Million Datensätze, wo sie zudem Synthesized Data gebracht haben. Also sie haben ins Spanische gelernt, für einen Sprecher, damit es leichter ist, für einen Sprecher das zu lernen. Und danach einfach probiert zu lernen, vom originellen Sprecher die Sprache und das dann mit zu vermischen. Aber Also kurz gesagt, für ein paar große Spruchpaare ist wahrscheinlich innerhalb von ein paar Jahren möglich, ja. Aber und in China ist es auch teilweise gang und gäbe, dass sie dir einfach das Handy vorheben und du sprichst da rein.
Eben, genau.
Der übersetzt dann direkt, was du gesagt hast, und das funktioniert. Das ist wirklich. Aber das ist vielleicht eine Handvoll von Sprachen. Und wir reden da von einem wirklich kleinen Prozentsatz, wenn man in die 3000 etwas Sprachen der Welt die geschriebene Form haben. Jetzt gibt es ja dann noch mal so viele, wenn man wie ein Dialekt jetzt zum Beispiel die keine geschriebene Form haben. Aber von den 3000, die eher geschriebene Form haben, haben wir gerade mal 100, die wir vielleicht überhaupt etwas umfangen können und vielleicht eine Handvoll, wo es direkte Übersetzungen in ein paar Jahren geben kann. Aber das ist, da sind wir noch ein bisschen weg, dass man wirklich die Sprache nicht lernt in einem Land, wo man, okay, wenn man in Urlaub geht vielleicht, aber wenn man irgendwo hingeht und arbeitet, dann ist es vielleicht schon besser, die Sprache zu lernen.
Wie kann man jetzt konkret bei dir jetzt deinen Arbeitstag vorstellen? Meine, was beschäftigt dich jetzt gerade in dem Moment? Weil was tust du im Büro, nicht? Oder
ja, das ist eine gute Frage. Ich bin Professorin an der Uni und mein Tagesablauf ist eigentlich sehr variiert, groß, aber momentan bin ich sehr damit beschäftigt, mein Team aufzubauen. Also ich habe jetzt ein kleines Team und die haben jetzt erst Forschungsgelder an Land ziehen können und bin dabei, jetzt mir eine kleine Truppe aufzubauen. Und das ist das, was mich momentan am meisten beschäftigt.
Und das Forschungsgeld, was du jetzt so gewonnen hast, glaube ich, gell, habe ich gesehen auf der Homepage.
Ist ein spezifisches Projekt
oder ist das generell für also meine, du hast ja wahrscheinlich auch Dinge, ein Proposal müsst einreichen, nehmen wir mal um.
Ja, genau.
Was ist da die Vorstellung? Ja.
Also da die Vorstellung ist, wie können wir bessere Natural Language Understanding Systeme bauen für mehrere Sprachen gleichzeitig im Endeffekt. Also weg von Lai Englisch oder weg von Lai Bo-Sprachen, einfach mehrere Sprachen. Jetzt wenn ich etwas fürs Dänische mache, dann gibt es erstens mal ganz wenig für Dänisch per se schon, aber es wird da ganz wenig von den anderen skandinavischen Sprachen jetzt benutzt. Und ich probiere dann in dem Projekt, also Core NLP Understanding, also Core Tasks bereitzustellen für viele Sprachen gleichzeitig, um es halt jetzt zu nehmen.
Okay.
Und es arbeitet da nachher in eben mit Unternehmen zusammen oder ist das jetzt rein universitäre Forschung?
Ja, also das Projekt, in dem konkreten Projekt habe ich noch einen Partner vom dänischen Staat. Und da geht es Informationsextraktionstechnologie bereitzustellen für Jobannouncen zum Beispiel. Also wir entwickeln dann Algorithmen für Key-Phrasen und Relationen zwischen den Phrasen zu extrahieren. Und in dem Fall geht es darum, okay, die haben Daten für 5 Jahre, von die Jobannouncen und wir wollen herausfinden, was sind die Skills, die die Leute brauchen über die letzten 5 Jahre, wie haben sich die geändert und einfach die Software für die Extraktion von der Information so bereitzustellen, wo es noch gar nichts gibt. Also die Forschungsfrage ist, wie können wir schnell von anderen Sprachen etwas, einen Algorithmus bauen, der das effizienter macht im Endeffekt. Aber das ist jetzt ein Beispiel mit einem öffentlichen Institut, ja, noch, ja eben mit Alexa Amazon Zusammenarbeit und zusammen beschäftigen wir uns mit, die probieren eben die Algorithmen zu verbessern für Alexa, die dann die Befehle probiert zu verstehen. Also wieder, es geht wieder um Entities oder was ist die Intention vom User auszufinden, um dann das auch wieder auf mehrere Sprachen bereitzustellen.
Wie funktioniert das? Naja, Interesse, aber kriegst du das noch von Amazon sozusagen die Algorithmen und Datensets
Ja, ganz gut. Ich habe es auch nicht gewusst, wie das erst funktioniert. in dem Fall, zum Glück kann ich Research Awards, die sie geben, international ausschreiben. Da kann man wieder ein Proposal einreichen Und in dem Fall habe ich das Glück gehabt, dass ich sowas kriege. Und es ist nicht viel Geld. Es ist jetzt ein Jahr Postdoc, den ich damit finanzieren kann.
Gratuliere.
Ja, ist super.
Ja, danke. Mein erster Teammember. Und jetzt, wie wir mit Ihnen arbeiten, ist, also Sie geben dir absolut gar keine Daten, weil du einen Leitzugriff hast zu den Daten, wenn du wirklich vor Ort bist. So, wenn wir jetzt einen Student hätten, der ein Internship machen will, Praktikum und da vor Ort, und dann sind wir hingehört, noch kriegt er Zugriff zu den Daten, aber wenn man nicht vor Ort ist, kriegt man absolut nichts. Aus Sicherheitsgründen einfach.
Eben, ich denke mal, wie arbeitest du noch daran?
Wir tun mit Datensätzen, die was verfügbar sein, arbeiten, eben like Clone skaliert. Und dann sind sozusagen unsere Ansprechpartner, wir tauschen Ideen aus, wir schauen, wie es, lassen sie wissen, wie es uns geht, und dann, wenn sie es interessiert, dann können sie das umwenden. Aber das ist jetzt nicht in der Hinsicht eine enge Zusammenarbeit. Es ist mehr, okay, wir geben dir Geld, wir glauben die, probier du das, wir sind interessiert, was du machst. So kann man sich das vorstellen.
Und jetzt Frage, du bist ja nach Dänemark, beziehungsweise Holland warst du auch, gell?
Zuerst. Ja, genau.
Also studiert hast du an der Universität Groningen, stimmt's, gell?
Ja, und ganz ursprünglich einmal in Bozen.
Umfang in Bozen. Dann Groningen, jetzt in Dänemark. Wie schaut denn die ganze NLP-Geschichte konkret jetzt einmal in Italien aus? Weil, was ich mich frage, ist, ist jetzt da Dänemark, Holland, sind die da ein bisschen Vorreiter in Europa? Oder ist das überhaupt ein Thema, was jetzt ganz Europa betrifft? Wo steckt, oder welche Unis sind denn da vorne mit dabei?
In Europa ist der Vorreiter in Europa, kann man fast sagen, ist Schottland.
Echt?
Edinburgh. Ja. Zwar nicht am schottischen Englisch, wieder am großen Englisch, aber in Schottland gibt es die größte NLP-Gruppe mit vielen Professoren. Kopenhagen hat sich inzwischen auch zu einem großen interessanten Punkt entwickelt, weil wir nicht die einzige Gruppe in Kopenhagen mittlerweile sind, wir sind ja mehr in uns. In Kopenhagen. Aber in Italien gibt es auch Forschung in NLP. Sogar nicht einmal so wenig. Es gibt in Trient Leute, es gibt in Rom Leute, es gibt in Milan Leute, in Pisa. Es gibt sogar eine kleine Konferenz, jährliche, die heißt ClickID, Computational Linguistics in Italien. Gibt es nicht so lange. Also in Holland gibt es mehrere, im Verhältnis von der Größe vom Land. Ist schon noch mehr NLP und Computational Linguistics zu finden, weil es einfach eine längere Tradition hat, vielleicht als in Italien. Aber im Endeffekt muss ich leider sagen, es gibt halt da die Forschung, wo es Geldmittel auch gibt, und das ist einfach ein großer Nachteil von Italien momentan.
Mhm. Ich glaube, nicht allein dein Feld.
Ich glaube, überall das Problem.
Ja, wahrscheinlich eben, gell? Banking wahrscheinlich eben das Gleiche.
Du, aber grundsätzlich, wenn man es jetzt eben nochmal auf die Unternehmen zu reden, Kim, wo findet mehr Forschung statt? Eben bei den Unternehmen, die unerschöpfliche Geldmittel haben, oder sind die Unis wirklich in gewissen Bereichen tonangebend?
Ja, das hat sich in den letzten Jahren extrem verändert im Endeffekt, vor allem in unserem Bereich, wahrscheinlich in mehrere Bereiche. Wir merken eigentlich, dass die Industriepartner oder Industrien einfach einen Vorteil haben, dem Zugang zu großen Datenmengen, aber auch Zugang zu den Computational Resources, die es braucht, was die Unis dann im Endeffekt Schwierigkeiten haben. Und wenn man jetzt zum Beispiel an die große NeurIPS-Konferenz schaut, dann sieht man, oder auch in unsere Konferenzen schaut, ACL ist zum Beispiel die Hauptorganisation, Hauptkonferenz von uns, dann sieht man in den letzten Jahren einfach, wenn man an die Nummer von Papers, die Industrie schreibt und die, was dann viel Impact haben auch teilweise, dann kommen die zum Großteil mittlerweile von Industrien. Und es gibt leider einen ganz extremen Verlust von Forschung in der Industrie, kann man fast sagen, dass es extrem attraktiv ist für einen Forscher, dorthin zu gehen, weil man einfach, ja, weil die großen Firmen, aber auch mittlerweile kleinere auch, richtige Forschungseinheiten aufgetan haben, wo man dann nicht mehr live fürs Produkt entwickeln muss, sondern wirklich kann live Forschung betreiben. Und das hat viele, ich frage mich, wer dann in Zukunft dann die nächste Generation ausbildet, wenn das so weitergeht. Das ist
Problem. Also die Fachleute sind dann in die Hände von weniger großen und auch kleinen, mittleren Konzernen dann schlussendlich. Das ist ja schon nicht mehr Wissen offen für alle, sondern für einen Profit sozusagen.
Weil halt denke mal eben, Wissen offen für alle, ich meine, wenn ich daran anschließen darf, ich denke mal genau in einem Bereich, weil ja Open Access, soll das im Grunde alles Open Access sein, also nicht, ja. Nicht nur die Paper, sondern im Grunde auch die ganzen Datensätze, die es erarbeitet, die ganzen Algorithmen.
Ja. Aber halt wird wohl sein, Bank wird wohl offen sein, oder? Was ist denn
da? Nein, eben, zum Glück, also selbst wirklich, ich denke mal im Vergleich zu anderen Feldern, wo es wirklich geschlossen ist oder wo es nicht Open Access publiziert wird, sicher ehrlich, zum Glück in unserem Bereich, sonst glaube ich, war ich schon längst in einem anderen Bereich. Weil es ist wirklich in unserem Bereich, sein alle Papers Open Access. Wir haben die ACL Anthology, da kann man jedes Paper von den 1970er umwärts, sie haben sie sogar zurückwärts noch digitalisiert, online finden. Man findet da die ganzen Datensätze, man findet meistens auch Codebasis, also die Algorithmen selber. Es ist sogar eine Tendenz gewesen im letzten Jahr, mehr und mehr Code bereitzustellen, damit es reproduzierbar wird, weil ist ja ein großes Problem, dass die Forschung ja reproduzierbar sein muss. In unserem Bereich ist es zum Glück der Fall und auch die großen Unternehmen, was sie machen, sie können nicht publizieren auf einen eigenen Datensatz, weil nur kann sie niemand reproduzieren, dann kann man sie nicht glauben. Deswegen, wenn sie publizieren, dann publizieren sie es meistens auf Datensätze, die sie entweder öffentlich machen oder auf Clearern, die es schon gibt, wo sie sich dann vergleichen können mit akademischen Partnern. Und in letzter Zeit zum Glück wird es langsam ein bisschen offener, dass die Industrie sagt, okay, ich sehe es leider unter meinen Kollegen. Also ganz viele, früher oder vor ein, zwei Jahren war es, okay, du kriegst ein Angebot von der Industrie und du musst dann entweder komplett gehen oder nicht. Und mittlerweile gibt es halt den Trend, ja, jetzt sind ja Teilzeitstellen in der Firma, also dass sie die nicht ganz komplett nehmen sozusagen. Was halt, ob ihr den Trend auch verfolgt oder seht oder ob das in einem Kampf anders ist, hat mich interessiert.
Also ich glaube, bei uns ist, also Minderheitenforschung ist zwar grundsätzlich im Moment so, dass Konfliktlösungsmechanismen dann wichtiger werden. Ich meine, es ist schon so, dass überhaupt in Südostasien und generell in Asien, sozusagen, wie kann man Minderheiten fördern beziehungsweise auch zufriedenstellen, ein immer größeres Thema wird und deswegen, wie gesagt, Konfliktlösungsmechanismen wichtiger sein. Trotzdem ist das jetzt absolut nicht das Feld, wo man jetzt zum Beispiel auf die großen EU-Gelder Zugriff hat. Nicht? Also gibt es ganz andere Bereiche, eben wie wahrscheinlich hat einer, wo man in ganz andere Sphären ist, sage ich jetzt einmal. Und vor allem, was einfach die Sache ist, bei uns kämen vor allem Verwaltungsmitarbeiter oder Politiker oder Vereine und so weiter, die mehr im Bereich Minderheiten lernen. Mir ist natürlich auch die akademische Welt, aber dass ein Unternehmen wirklich Interesse hat im Bereich Minderheiten per se, ist natürlich eher schwierig.
Mhm. Ja, in der Astronomie hat kein Unternehmen irgendein Interesse da was zu.
Ja, aber vielleicht bei dir noch. Mehr.
Gar keine Firma, die was da irgendwie ein Sponsor ist.
SpaceX. Nein, mit SpaceX. Kann es.
Ja, Raumfahrt vielleicht schon nicht, aber jetzt sage ich mal, wenn ich jetzt ein Thema Grundlagenforschung denke oder Exoplanetenforschung, nicht, dann ist das alles eigentlich das alles Drittmittel. Also, weil, ich meine, ich bin jetzt lange nicht mehr aktiv in der Forschung gewesen, ist schon lange Zeit jetzt vorbei, weil vielleicht hat sich das auch verändert, ehrlich gesagt. Aber kann man bei so einem Thema schwer vorstellen, man, es ist halt, es ist eben Grundlagenforschung, nicht? Da sieht man nicht in unmittelbar, also ein Unternehmen würde nie einen unmittelbaren Zweck erkennen, was die mir das jetzt bringen soll, nicht? Und damit, wieso soll es da Geld investieren? Nicht? Also, das ist jetzt nicht.
Barbara, was mich interessiert hat, ist für dich eine Option noch, Südtirol zurückzukommen, weil wir oft vom Braindrain und so reden und die Gehälterdebatte in Südtirol und eben Forschungsgelder und so weiter. Ist das für dich eine Option oder ist eigentlich, wenn du sagst, in deinem Feld eher schwierig, auch was Karrieremöglichkeiten angeht und immer Aussichten einfach?
Ich halte mir die Option einmal. mal, vielleicht, wenn sich was ergibt, war ich sicher interessiert, aber logisch, es ist nicht leicht, weil es in Italien wenig Geldmittel gibt, Südtirol, vielleicht in Südtirol irgendwann mal, ja, wenn es Möglichkeit gibt, um einfach das Wissen auch zurückzubringen, weil ich finde es eine Show, da. Wir haben die Unterstützung, zum Glück, sie baut aus, es wird unterstützt, logisch, Umbindung an EU-Gelder braucht halt noch wahrscheinlich eine starke, oder ich weiß nicht, eben provinzielle.
Verfolgst du das ein bisschen, so die Forschungsoffensive in Südtirol, oder sagt ihr das etwas, hast du das ein bisschen mitverfolgt, was du in den letzten...
Offensive, nein, das sagt mir jetzt nichts.
Ah, hast du jetzt einen Podcast gekocht?
Muss ich noch nicht los.
Genau. Nein, es gibt mehrere Anreize, jetzt eben die Forschungslandschaft Südtirol zu stärken, mit mehreren Initiativen, Forschungsfonds oder Unterstützung bei Forschungsprojekten, die von der EU knapp nicht gefördert worden sind, die dann, dass das Land Südtirol finanziert, weil mir ja praktisch Südtirol notorisch wenig am Bruttoinlandsprodukt für die Forschung ausgibt, viel zu wenig im Vergleich zum Trentino und zu Tirol, nicht? Ich glaube, 1,7% oder sowas, und sein sollten es laut der EU 3% oder sowas in der Richtung. Nicht?
Ich glaube, wir sind noch viel weniger.
Noch weniger.
Ich weiß nicht mehr im Kopf, aber yeah.
Ich weiß auch nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall, da gibt es halt Anreize, das ein bisschen zu verbessern in den nächsten Jahren. Wir haben einmal kurz in einem Podcast, ich weiß gar nicht mehr welchen, über das geredet. Ja, vielleicht ergibt es auch eine Möglichkeit, dass zurückkommen kannst. Nicht?
Nein, da muss ich dann nicht lassen. Also ich verfolge schon, ich schaue oft einmal, was so passiert. Oder wenn ich zurückfahre, treffe ich mich ja mit Leuten ganz gern, um mal zu hören, wie so vor Ort ausschaut. Einfach ein bisschen drin zu bleiben. Logisch. Es ist nicht allem leicht, weil so oft bin ich da auch nicht dran.
Ja, schon, ja. Dass wir jetzt nicht über die Weihnachtstage die live getroffen haben. Nicht?
Wirklich, oder? Ja.
Da, aber weil man jetzt schon, das klingt jetzt schon, als darf man fast abschließen.
Nein, ich habe schon ein paar Fragen.
Ja, eben. Moment, stopp einmal. Ich wollte eben auch noch wieder ein bisschen, dass wir zum Thema noch zurückkommen, weil wir haben echt noch einige Fragen. Eine ist auch von einem Hörer von uns, und da geht es darum, dass im Bereich Machine Learnings neuronale Netze sozusagen das Feld dominieren. Und die Frage ist eben, wie du zu der Technik stehst und besonders dazu, dass gewisse Entscheidungen von so einem Netz nicht nachvollzogen werden können.
Ja, ja. Also momentan bin ich komplett auch in der Technologie drin, also das ist mein Brot sozusagen. Ich unterrichte auch neurale Netzwerke.
Kannst du mir jetzt ganz kurz erklären, ich bin offensichtlich der Einzige, der nicht versteht, was neurale Netze sind?
Zwar.
Ja, klar. Es ist eigentlich ein spezifischer Algorithmus für maschinelles Lernen, das neurale Netzwerk. Das neurale Netzwerk ist, manchmal sagt man inspiriert vom Gehirn, das Inputs aufnimmt und dann gewichtet, und dann, wenn das Gewicht groß genug ist, die Summe der Gewichte groß genug ist, dann sendet sie das Signal weiter. So kann man sich ein basis-neurales Netz mit einem Neuron vorstellen, aber das ist eine kleine Inspiration. Neurales Netzwerk ist einfach die Basis von Deep Learning heutzutage. Man lernt aus Datenmengen mehr abstrakte Features, und die werden dann benutzt, um maschinelle Aufgaben zu lösen.
Okay, und wieso können da gewisse Entscheidungen sein noch nicht nachvollziehbar?
Ja, genau. Das ist der große Schritt, denn das hat es auch in unserem Feld gegeben. Zwar ein bisschen später, neurale Netze sind 2012, haben sie sozusagen Speech Processing komplett auf die Upside Down gestellt. Das hat große Erfolge verbucht. Und Wörterrate sind einfach extrem gesunken durch ein neurales Netz. Bin seit 2015. Was passiert ist, ist im Endeffekt, und das ist so ein bisschen der Unterschied zwischen Machine Learning per se und Deep Learning heutzutage, statt herzugehen und sagen, okay, das sind jetzt meine Eigenschaften, meine Features, die ich encodiere. Zum Beispiel, stellen wir uns vor, wir lernen, was ein Clown, wie Clown darstellt. Was macht ein Clown aus? Zum Beispiel?
Die rote Nase, siehst
du. Genau, die rote Nase.
Du Maschine,
oder die großen Schuhe, oder sowas.
Bin eine Maschine.
Das sind dann Eigenschaften, wenn man jetzt will, den Clown Learner oder Clown Identifier bauen, Clown Erkenner, dann fragt man sich, was sind so Eigenschaften, Features, und die encodiere ich dann. Dann habe ich nur Theatergröße, gerade noch quasi schon, das sind meine Features und die, aufgrund von den Features, das sieht dann der Computer, das kriegt er als Input.
Und das ist die jetzt, Darstellung. Das ist jetzt Machine Learning.
Das ist jetzt Machine Learning, genau. Okay. Dann kriege ich alle meine Bilder von Clowns und Nicht-Clowns, encodiere sie. Der hat eine Brille auch, der hat keine Brille auch und so weiter. Und dann lerne ich von den Beispielen, ja, das ist jetzt ein Clown oder nein, das ist kein Clown. Wenn es jetzt um Deep Learning geht, dann werden nicht mehr so die Features encodiert. Es wird eigentlich mehr oder weniger das Bild direkt geben, aber vor allem noch mehr die Pixel werden geben, nicht das Bild selber.
Okay.
Und dann probiert das neurale Netz Pixelmuster zu erkennen, aber man encodiert es jetzt nicht mehr. Sagt nicht, okay, nimm da jetzt die 4 oberen Pixel in den oberen rechten Ecke, sondern das läuft dann automatisch drüber. Und der lernt dann Repräsentationen von den Daten selber. Und dann verliert man praktisch die Eigenschaften, die man erst doch manuell, das nennt sich Feature Engineering, manuell gefunden hat oder probiert hat zu finden, was eigentlich
darf ich kurz unterbrechen? Ich habe es jetzt richtig verstanden. Also der Unterschied ist, der erkennt nach einem Muster, aber weiß nicht, was sie darstellen im Grunde.
Ja.
Er lernt sich die Muster selber sozusagen, die Features.
Er lernt sich die Muster selber. Okay. Du sagst mir, jetzt mache ich ein neurales Netzwerk mit mehreren Layers und dann lässt du das laufen und in dem Clown-Erkenner wahrscheinlich sind gewisse Layers für verschiedene Eigenschaften dann zuständig.
Okay.
Aber es lernt es automatisch. Es ist nicht mehr so leicht, dann zurückzuverfolgen.
Aber das heißt sozusagen, theoretisch, okay, wenn ich jetzt Big Data, nicht Stichwort, wenn ich jetzt irgendwelche riesigen großen Datenmengen habe, die lassen einfach jetzt mal die Software drüber laufen, dann kann ich theoretisch schauen, was da dabei rauskommt und noch. Vielleicht findet er irgendwelche Korrelationen in die Daten, die ein Mensch vorher gar nicht gesehen hat. Oder funktioniert sowas? Nein.
Ja, man muss halt dann fragen, was lernt er, weil er braucht halt mal ein Output.
Lernt er
von den Daten.
Ah, okay, halt auch schon, okay.
Aber ein ganz starkes, vor allem in NLP, was jetzt gemacht wird, ich probiere einfach das nächste Wort zu lernen. Den Satz und ich probiere das nächste Wort vorherzusagen. Mhm. Und wenn ich es halt mache, das kann ich über viele Texte machen, weil ich habe ist in Output, was ich will. Nicht? Ich weiß ja, was da jetzt noch kommt. Dann kann ich dann ein Language Model trainieren und das lernt sozusagen Basissprache. Und das ist etwas, was ein Baustein ist für ganz viele von den Systemen, was man heute
tut. Ja, im Prinzip das Google Keyboard, wollte ich gerade sagen. Nicht? Also wenn ich heute einen Text schreibe und mir die Autovervollständigung, ist das? Nein.
Ja, genau. Das ist ein Language Model. Ja, genau. Okay. Also D9 früher vom Handy noch. Das ist ein Grundbaustein von der NLP. Genau.
Ah, okay.
Jetzt haben wir die aber unterbrochen, nochmal zurückzukommen, eben zum Deep Learning noch also.
Ja. Also der lernt, oder wie soll man das sagen, früher hat man, der Computer oder das neurale Netzwerk hat es ja schon gegeben. Das ist ja nicht was Neues, das gibt es ja schon seit langem. Aber wenn ein großer Schritt daraus gemacht worden ist, um das viel stärker oder besser zu machen, ist, statt dass die Eigenschaften des neuralen Netzwerks als Input kriege, die sind fix. Sagen wir, ich habe 100 Eigenschaften. Dann gebe ich den 100 Eigenschaften und jede von den Eigenschaften weiß ich, was sie bedeutet. Ich gebe ihnen praktisch einen binären Vektor zum Beispiel. Aber jetzt bin ich dann weggegangen von den 100 Eigenschaften und die geben jetzt einmal 100 Nummern. Mhm. Irgendwelche Nummern und der lernt aus den Nummern Patterns zu generieren und da verliere ich die offensichtliche Interpretability, weil ich nicht mehr weiß, okay, Dimension 5 von dem langen Input-Vektor heißt, der hat der Rate aus. Das habe ich jetzt nicht mehr. Ich habe da jetzt eine Nummer, aber die alleine sagt mir nichts. Jetzt muss ich erst draufkommen, was encodiert das Netz überhaupt. Deswegen ist jetzt ganz viel in der Sprachwissenschaft, um zu probieren, ich lerne jetzt ein neuronales Netz, zum Beispiel das nächste Wort vorhersagen. Mhm. Und dann kann ich probieren, okay, jetzt habe ich das gelernt, das macht relativ gut, aber was lernt er überhaupt? Mhm. Und dann kann man probieren, wieder einen Machine Learner umzuwenden auf die Repräsentationen, was das Modell lernt, um zu sagen, okay, in den Layer, ja, du lernt er eigentlich zum Beispiel Frequenz von Worten. Oder in den Layer lernt Satzlänge und so weiter. So probiert man ein bisschen da wieder dahinter zu kommen, was das lernt eigentlich.
Also ich bin gleich ein bisschen verloren, aber grundsätzlich,
Helf mich schon.
Ja, aber halt noch mehr. Also wenn, also im Grunde lernt er ja immer auf der Basis von dem Muster.
Mhm.
Wieso kann ich noch nicht nachvollziehen, wenn ich sage, okay, er lernt das auf Basis von dem Muster, wieso kann ich nicht nachvollziehen, dass er dazu lernt?
Weil er dir nicht sagt, was das Muster ist. Du siehst halt auch ein Muster, aber du weißt nicht was, oder? Habe ich es richtig verstanden? Du siehst,
ja.
Du siehst immer eine binäre Zollkette.
Ja, aber die
besteht ja.
Ja, aber du weißt
nicht, ich weiß nicht, wohin, ich weiß nicht, ja.
Die falsche Übersetzung auf gut Deutsch, nicht? Von der Zollkette auf das, was das Feature eigentlich ist, oder?
Ja, früher hat man sozusagen von der binären Zollkette gewusst, was das Feature ist, die einzelne Eigenschaft, und gewusst, okay, das geht jetzt, das ist das Wort oder das ist die Rate, noch was wieder zurückzukommen. Aber jetzt ist es weg und man encodiert nicht mehr allein. Zum Beispiel, vielleicht das Beispiel von einem Wort ist einfacher. Wenn ich ein Wort encodiere, dann war das früher ohne binäre, ja, nein, das Wort ist da oder nicht. Mhm. Aber jetzt tue ich das Wort nicht mehr als ohne binären, ja, nein, darstellen, sondern als Vektor, als Vektor von reellen Nummern im Endeffekt. Weg von binär.
Aber das heißt, dass das
Vektor.
Das ist neuronale
Netzwerk. Marc erinnert sich an seinen traumatisierenden Matheunterricht.
Ja, nein, aber das heißt ja, dass man vielleicht schließe ich jetzt okay, so, dass das neuronale Netzwerk Sachen lernt, die ich nicht kontrollieren kann.
Ich lerne in allem noch, ich gebe ihm allem noch einen Input in Output. Es kann Repräsentationen vom Input und
Output. Okay, sozusagen dadurch, dass du ihm einen Output gibst, ist er allem noch in dem gleich in einem kontrollierten Feld.
Ja, genau. Okay. Solange ich muss in Output geben und solange selb die Basis ist, was momentan die Basis ist, Supervised Machine Learning heißt das, weil es eben den Output braucht, ist allem kontrolliert. Es hängt allem ab, von welchen Daten ich den Algorithmus dann gebe.
Das heißt also, nochmal ganz, unter künstlicher Intelligenz, jetzt leider für mich nochmal zum Katalogisieren. Man hat den Begriff künstliche Intelligenz. Maschinelles Lernen gehört zur künstlichen Intelligenz. Als Subset von der maschinellen Learning haben wir das Deep Learning. Und um es Deep Learning zu machen, brauche ich zwangsläufig neurale Netze. Weil halt das maschinelle Lernen, das Deep Learning ist deswegen ein Subset von maschinellen Learning, weil die jetzt neurale Netze haben. Stimmt's, Al?
Ja, genau. Das ist eigentlich nichts anderes als ein neuer Begriff für neurale Netze.
Okay.
Und das ist entstanden, weil sie sozusagen deeper, sie machen neuronale Netze, die einfach tiefer oder größer sein. Ein neuronales Netz besteht aus Layern von Neuronen und da haben sie halt mehrere von den Layern übereinander gestockt und das war früher nicht möglich, weil sie nicht die Computational Power gehabt haben und auch nicht die Daten und auch nicht die Tricks, wie man das am besten lernt. Im Endeffekt ist es leider sozusagen die Geschichte neu schreiben und neu verpacken.
Okay, und jetzt sozusagen, nachdem wir die Begrifflichkeiten für uns geklärt haben, kann man eigentlich zur Beantwortung von Volkheim, wie stehst du sozusagen zu der Technik und eben zu dem Problem, dass gewisse Entscheidungen nicht nachvollzogen werden können?
Ja, für mich ist wichtig, auch darum zu forschen, was die lernen, effektiv, und den Forschungszweig zu unterstützen. Für mich ist aber auch genauso wichtig, zum Beispiel meine Studenten beizubringen, hey, es gibt nicht leider Deep Learning, es gibt nicht leider das neue Zeug, wir brauchen auch die alten Algorithmen und die alten Technologien. Mhm. Wir müssen vor allem mit den alten Technologien uns vergleichen, weil ich sehe es auch, dass die Studenten gerne, Deep Learning, dann schmeißen sie sich auf das und wollen alles drüber lernen, aber man braucht eben allem traditional and new, so ist mein Konzept. Also es braucht allem das Alte und das Neue, weil ich denke, die alten Algorithmen und die alten Methoden können uns auch neue Insichten geben auf die neuen Algorithmen und neuen Methoden. Und man soll ein bisschen zurückgehen zu den Wurzeln im Endeffekt, um wieder Neues zu lernen.
Back to the roots.
Ja.
Back to the roots.
Ja. Jetzt muss ich ganz kurz noch ein paar Schauen, weil haben wir noch Fragen gehabt, gell?
Wir haben noch und noch Fragen.
Ja,
eine Frage, was zum Beispiel auf Twitter gekommen ist, der sogenannte Mirror-Effekt, nicht?
Test,
ja. Was brauchst du, dass eine Maschine sozusagen sich selber als eine
Maschine erkennt.
Boah, das ist ganz eine schwierige Frage, weil vielleicht braucht sie Gegenfrage, was ist eigentlich sich selber erkennen oder Bewusstsein entwickeln. Wie wissen wir selber, dass wir es halt haben und wie wissen wir, dass die Maschine das überhaupt hat? Ja. Wenn kann man feststellen, dass die Maschine Bewusstsein hat? Wenn sie Emotionen hat? Ich sage nur.
Ja, wir haben das letzte Mal, in der letzten Folge haben wir mit dem Peter Schorn über den Umstand geredet, ob
Schauspieler.
Schauspieler, ja, Peter Schorn. Ob eben die Frage war eben, is your red the same as my red? Nicht? Nur geht es um die Begrifflichkeiten, wie man das feststellen oder nicht feststellen kann. Und wo in dem Erklärvideo von Vsauce, was wir auch verlinkt haben in den letzten Shownotes, sagt er, ein entscheidender Unterschied zwischen Mensch und Tier ist, dass selbst Tiere, die eine Sprache gelernt haben, zum Beispiel Schimpansen, die Zeichen- oder Gebärdensprache gelernt haben, dass es in denen nie eingefallen ist, in andere Tiere eine Frage zu stellen. Das heißt, das ist die Theory of Mind, heißt das, nicht? Das heißt praktisch, zu verstehen, dass jemand anders, der mir gegenüber sitzt, ein Wissen hat, das ich vielleicht nicht habe, und dadurch, dass ich eine Frage stelle, kann ich dieses Wissen anzapfen, nicht? Es wäre also jetzt interessant zu verstehen, ob eine Maschine jemals einem Menschen von sich aus eine Frage gestellt hat. Also, weil sie praktisch das Wissen anzapfen will vom Mensch. Nicht? Also das würde zum Beispiel wäre jetzt sozusagen ein Zeichen für mich, dass diese Maschine ein gewisses Intelligenzniveau überschritten hat. Und ich weiß nicht, ob man es Intelligenz bezeichnet.
So wie bei Hör, wo sich die Maschine plötzlich in eine andere verliebt, im Mensch stehen lässt und sie um sich weiterzuentwickeln.
Das ist eine gute Frage. Also, weil wir haben ja theoretisch schon Systeme, die Fragen stellen.
Aber konkret, aber was sind das für Fragen? Was stellt das System für eine Frage?
Zum Beispiel in vielen Firmen, die Chatbots, die hergehen und sagen, Hilfestellungen für Fragen für das Produkt selber. Die kennst du wahrscheinlich auch, die
ja,
Chatbots,
ja.
Die es gibt. Ne? Die stellen ja auch Fragen, aber die sind nicht drauf aus.
Etwas zu lernen.
Aber eben, das sind Fragen, die sind sozusagen vor. Also da gibt es noch eigentlich schon.
Die wahrscheinlichste Frage, was ich stellen kann, weil der Kunde kein Beileid, wenn er ein Problem hat auf meiner Seite.
Und schon die Antwort sozusagen.
Ja, aber eben deswegen, die Fragestellung per se, glaube ich, nur vielleicht zu wenig, um zu sagen, dass es bewusst ist. Jetzt mit der Sprache, die Eigenschaft von Menschen, was sich von Tier unterscheidet, in Sprache zusätzlich zu Fragen stellen vielleicht, ist einfach auch die Möglichkeit, Wissen zu vermitteln, unabhängig vom Zeitpunkt, dass das asynchron zum gegebenen Moment ist, dass das aufgeschrieben werden kann und wieder irgendwie kann vermittelt werden. Und sie ist der nächste Mensch dann in 100 Jahren, das kann lesen oder was auch immer. Aber dann die Maschine, ich denke, es ist schwierig, das zu testen, dass die Maschine Bewusstsein entwickelt. Es gibt einen Turing-Test, um einfach zu testen.
Ob ein Mensch aber erkennt, ob es eine Maschine ist, oder?
Heilig. Genau. Ja, ja. Genau, den Test gibt es. Aber das ist das dann ein Test, der Bewusstsein darstellt? Es ist schwierig zu beantworten im
Endeffekt. Aber es war noch interessant, wenn ich gar nicht mehr verstehe, dass das eine Maschine ist. Das ist halt nur eine Maschine.
Ja, es ist schon ein Test. Im Endeffekt schon. Wenn der Turing-Test erfolgreich ist, dann meine ich ja, das ist ein Mensch dahinter. Und dann weiß ja der Test der Intelligenz. Aber das dann wirklich einem, wenn der dann wirklich vor dir ist, Roboter oder auch, wenn man dann probiert, Emotionen zu vermitteln, das ist auch ganz schwierig für Sprache generell auch zu erkennen. Oder wenn man jetzt auch mit den ganzen Digital Assistants spricht, dann sind die meistens so synthetisch, die wirken ja nicht so wirklich menschlich, weil wir ja die kleinen Filler haben, was wir benutzen und so weiter. Es wird ja darum geforscht, das noch menschlicher zu machen, um das einzubauen. Da gibt es auch ein Projekt von Google, die das für Telefongespräche zum Beispiel jetzt schon
machen. Ah, stimmt, das habe ich mal gelesen. Die waren so gut, dass genau. Sie noch gemisst haben, zum Schluss aus ethischen Gründen ein Ding einbauen, also eine Art, wie sagt man da, Pre-Ding, ja, die Person, oder die Person, mit der sie reden, ist eigentlich eine Maschine oder irgendwie
so. Genau. Das ist echt, das klingt extrem gut. Also ja, genau.
Du, und jetzt vielleicht schon Richtung Ende, ganz plakativ für uns, was sind sozusagen die wichtigsten Forschungsschwerpunkte in den nächsten Jahren im Machine Learning?
Okay, das ist eine gute Frage. Große Frage.
Also die Frage, was der Marc eigentlich wissen will, ist, wie kämen wir zu EU-Forschungsgeldern?
Minderheiten im Weltall.
Machen Sie Ihren Machine Learning Lehrgang. Wie ist der Werbung? Zweiter Standbein.
Nein, also in der maschinellen Forschung generell weg vom Lernen von großen Datenmengen hin zu kleineren Lernen von kleinen Datensätzen. Das ist sicher auch ein Trend, um es auch nicht gleich besser zu machen, aber auch effizienter und auch vor allem klimaneutraler. Im Endeffekt brauchen die Maschinen viel Energie. Das ist eine Richtung. Eine andere Richtung ist, neurale Netzwerke für mehrere Sachen gleichzeitig zu bauen. Weg von, okay, ein neues Problem, ich starte jetzt nur mal von neuem, ich brauche neue Daten, wie kann ich Daten oder Knowledge transferieren? Wie kann ich Sachen gleichzeitig lernen oder will erneut Sachen herholen und weiter lernen? Und das Dritte ist, denke ich, ja, das kontinuierliche Lernen. Die Algorithmen meistens werden einmal trainiert und dann umgewendet. Aber wie kann ich das laufend updaten? Wie kann ich das neurale Netz ein neues Objekt beibringen oder einen neuen Task beibringen? Weil da sind die Netzwerke extrem schlecht drin. Gibt es ja das Catastrophic Forgetting, also wenn man einen neuen Task lernt, dann sind die Maschinen extrem schlecht. Also die verlieren dann einen Task, den sie vorher extrem gut gekannt haben. Plötzlich sind sie nicht mehr im Stand, den alten Task zu lernen, wenn man einen neuen Task dazu hat.
Wieso?
Wieso das ist? Weil das neurale Netz dann Beispiele kriegt von neuen Tasks und das fokussiert sich dann, das Modell fokussiert sich dann so viel auf die neuen Beispiele, dass es die Gewichte, was von alten Tasks gelernt hat, vergisst oder überschreibt teilweise, dass das einfach vergessen wird.
Aha.
Zu viel fokussiert sich das Neue, theoretisch, kann man sagen.
Ja, aber hast du im Grunde das sozusagen eben, das sehr limitiert ist? Also,
ja, genau, das ist extrem limitiert.
Wie kann das limitiert sein?
Limitiert. Wir zum Beispiel sind Menschen, sind extrem gut im Multitasking, ne? Gleichzeitig Sachen tun. Das ist für das System relativ schwierig,
manche
eine Sache zum nächsten zu switchen.
Ja.
Und wenn ich jetzt einen Task mache und den gut kann und jetzt in neuen lerne, es ist zu wenig dynamisch im Endeffekt, dass sich das alles kaltet, weil die Kapazität vom Modell bleibt ja gleich und man lernt was Neues. Aber man lernt es nicht automatisch gleich mit, wie kann ich die Kapazität am besten ausnutzen, damit ich beide die Techno-Bäde lernen, also beibehalte. Und da gibt es viel Forschung in die Richtung zur Zeit und das wird sicher war.
Wie heißt das? Catastrophic Forgetting?
Das heißt Catastrophic Forgetting, ja genau.
Das ist für mich Tech, das hat man jetzt nie gedacht, weil ich hätte mal gedacht, dass das ja, wenn die Hardware passt,
also Marke Maschine wird nicht dein Job, ersetzt den Job.
Nein, das ist ja wieder die gute Neuigkeit, nicht für die Menschen.
Wobei, so viel muss ich es haben nicht können.
Ja, ich wollte gerade sagen.
Nein, deswegen, wir sind ja so weit weg von wirklich AI in der Hinsicht, weil wir noch wirklich in Kinderschuhen sind in der Hinsicht in vielen Feldern.
Okay, jetzt hat zum Beispiel ein Alexa jetzt auch, kann man nicht noch relativ schnell noch viele neue Features lernen.
Nein, leider. Also da steckt noch ganz, ganz, ganz viel manuelle Arbeit drin. Wenn sie jetzt, deswegen momentan ein Alexa spricht neun Sprachen zum Beispiel. Es ist ganz viel manuelle Sachen und sie tun auch viel nur regelbasierte Sachen auch mit einbauen teilweise.
Gut, Ja, nein, jetzt bin ich echt baff von dem letzten.
Alles auf den Kopf gestellt.
Ja, weil ich, ja.
Jetzt. Nein, es ist gut, sich bewusst zu sein, dass das, die Einschränkungen da sind, dass die Systeme wirklich live für spezifische Anwendungen wie oder Computergames, wo sie viel können simulieren, viel können Daten kreieren auch teilweise, dass die Sachen ganz, relativ gut funktionieren, aber in anderen Bereichen, wo es einfach vor allem schwierig ist, einen Datensatz zu kreieren, der gut ist, aber auch unbiased, dass es dann nicht so leicht ist, schnell Fortschritte zu machen.
Ja, das waren ja gute Schlussworte, oder?
Ich muss noch eine Sache möchte ich noch loswerden. Eigentlich hätte es davor
besser. Ja, in die guten Podcast-Hörer von uns wird auch von einem, wenn ich sage, das waren gute Schlussworte, weil halt so wie oft. Sagt der David noch, halt. eine Sache muss ich noch loswerden.
Ja, das ist ein Running Joke. Nein, ich habe einen Vortrag von dir umgeschaut, was du 2017 in Berlin gehalten hast, bevor wir da gestartet sind. Bin aber, muss ehrlich zugeben, und ich dann umwechsel auf Crashkurs NLP, weil es mir irgendwann zu hart geworden ist. Aber was ich lustig gefunden habe, das ist eine persönliche Anekdote, weil du hast irgendwann in der Slide gesagt, Galactic Bubbles offer clues to dark matter. Und das habe ich ziemlich witzig gefunden, weil eben die, das, zu dafür fragen, wie bist du denn auf das gekommen?
Das habe ich in einem News-Beitrag auf Google News gefunden, den Satz. Und weil er so nicht ambig ist, das zeigt ja eigentlich die Schwierigkeit von Spracherkennung.
Aber das ist genau aus der Astronomie kommt, eine Witzig. Hey, das war perfekt. Ja, du hast mich wieder gehabt.
Ja, das ist gut. Das ist schon Astronomen, Astrophysiker, und ich habe noch nicht gehabt, der auch noch hat. Das ist eine Ehre.
Das war super. Na, ich glaube, jetzt wirklich. War eine Ehre, das glaube ich.
Ja, vielen Dank. Vielleicht schaffen wir es in ein, zwei Jahren, dass wir das nochmal kurz bereden können.
Verändert sich so viel wahrscheinlich.
Eben, ich denke mir und jetzt nach dem Schlussstatement muss ich sowieso erst reflektieren und noch das noch fünf Fragen kommen. Aber, vielleicht schaffen wir es bei Bier in Südtirol. Und danke vielmals, dass du dir Zeit genommen hast. Und ich wünsche dir einen guten Rutsch ins neue Jahr und viel Erfolg bei deinen Forschungsprojekten.
Danke, super. Und nochmal danke für die Einladung. Es hat mich voll gefreut, dich kennenzulernen. Und dass ich da darf dabei sein und mal auf Südtirol reden. Das finde ich so super, dass es das macht. Also, das ist schon sensationell, ja.
Wir müssen übrigens auch noch Danke sagen, unserer gemeinsamen Freundin, der Magdalena Jöchler, nicht? Weil die hat das ja eigentlich eingefehlt, die kennt die gut und ich kenne sie nicht so gut wahrscheinlich, wie du sie kennst. Aber die hat das eingefehlt, also danke Magdalena Jöchler. Da darf ich gleich eine Podcast-Empfehlung weiterleiten, weil die Magdalena macht einen Podcast, der heißt Reich durch Radeln. Also wer wissen will, wie das geht, der darf sich gerne den unhochen, wie man reich wird durch Radeln.
Und ich will jetzt, verlinken. Genau, weil da geht es um Radlthemen und da hat die Magdalena Jöchler sozusagen als Dank zurück, da hat die ihr jetzt den Patrick Hofler empfehlen. Das ist Südtiroler und der hat unter anderem das Konzept für die Radlstadt München entworfen. Von der Firma Helios ist er der Geschäftsführer und ich glaube, das war ein ganz spannender Podcast. Den kann ich eventuell vermitteln. Genau. Und dann hat man sozusagen in Gefallen wieder rückgängig. Hat man wieder was gut.
Das seid ihr super. Also, liebe Grüße an Magda und danke fürs Verknüpfen auf alle Fälle. Und ja, toll.
Ja,
ich hoffe, ich triffe euch mal im Bord.
Ja, mir, also ich bin morgen, morgen beim Twibern, beim Frauen-Twitter-Treffen, das aber auch offen ist für Männer, wollte ich angemerkt haben.
Ja, ist richtig.
Du bist
ja
auf Twitter sehr aktiv, ne, dann ich gesehen. Ja. Deswegen das nächste Mal unbedingt und insgesamt bei den ganzen Twitter-Treffen können wir machen. Die Twiliata, die Twitzer essen, das Twirkelen, das Twargel.
Nein, das gibt's da auf
Instagram. Das gibt's alles, ja. Wir haben was, da mag ich noch nie kommen.
Ich glaube, das gibt's gar nicht.
Aber du magst, das ist wirklich lustig, du magst wirklich kommen. Also wenn du bist in Muschleit oder in Twit Südtirol, also Twit Südtirol folgen und dann sind die ganzen
Termine. Das ist super, das muss ich mir gleich anschauen.
Unbedingt. Brauchst du auch
Zeit. Ja. Und wenn ich mal irgendwann in Richtung Norden käme, dann müsstest du mir
gleich einen
Tweet senden.
Mach mal. Ich mach's einfach, Marc kann das nicht.
Genau, das ist mir zu hart. Ob ich war, Gott in Appenrade, aber ist eine andere Geschichte.
Den werden wir nicht.
Nächstes Mal vielleicht schaffen wir es.
Danke, Barbara.
Danke.
Da, super. Du, danke. Und gut, gut, gell?
Ja, gut. Ja. Danke dir, gell?
Bitte.
Danke.
Ciao, tschüss, danke. Bitte.
Ciao, ciao.
Ich gleich.
Das widerspricht den Gesetzen der Robotik.